Geliebte Gemeinde des Herrn Jesus Christus, mit wem dürfen wir an einem Tisch essen? Anders gefragt, wer gehört an den Familientisch beim Volk Gottes? Worin unterscheiden wir, wer dazugehört zum Volk Gottes und wer nicht dazugehört? Es geht hier also nicht um die Frage, Christ zu werden oder Christ zu bleiben, sondern es geht um die Frage, wer gehört an den Tisch, mit wem dürfen wir zusammen essen und wer gehört nicht an den Familientisch. Das ist die Frage, die sich Paulus stellt und die er den Galatern stellt. Und das ist die Frage, die sich durch den Galaterbrief in roter Faden zieht. Es geht also bei den Galatern nicht darum, Christ zu werden oder Christ zu bleiben, sondern es geht bei denen um die Unterscheidung, wer gehört mit an den Tisch, dürfen wir mit demjenigen essen oder dürfen wir nicht. Das führt letztendlich auch zu der Frage, heute nachmittags, Gemeindestunde, für wen stimmen wir, dass wir ihn aufnehmen in die Gemeinde und für wen nicht? Was macht die Person aus, die wir in die Gemeinde mit aufnehmen und die wir nicht aufnehmen? Würde sich Martin Luther hier vorstellen? Würden wir ihn aufnehmen? Also so viel, wie er Gutes getan hat, indem er die Bibel übersetzt hat, würden wir vielleicht sagen, naja, gut. Aber das ist ja nicht das Kriterium. Würden wir Augustin aufnehmen, der eine gewaltige Ausarbeitung zur Trinität, also zur Dreieinigkeit geschrieben hat? Macht das den Glauben aus? Dietrich Bonhoeffer, ich lese jetzt gerade eine extrem spannende Biografie, die neue Biografie übrigens, wer noch Geschenke für Weihnachten sucht, kann ich nur empfehlen. Die neue Biografie von Dietrich Bonhoeffer, da wird halt vor allem auch seine Lehre, seine Theologie dargestellt. Er, aufgrund seines Glaubens, führt es ihn dazu, dass er dann letztendlich ja ins KZ kommt und sterben muss. Berechtigt ihn das, in die Gemeinde Gottes aufgenommen zu werden? Was mit Menno Simons, dessen Bekenntnis wir heute zu, ich würde mal schätzen, so 95-90% immer noch haben in unseren Gemeinden? Oder was ist mit dem Papst Benedikt, dem 16.? Würde er sich hier vorstellen, würden wir ihn aufnehmen? Und wenn nicht, warum nicht? Und wenn ja, warum schon? Also das ist die Frage, die sich letztendlich die Galater hier stellen, wer gehört mit an den Familientisch und wer nicht. Und Paulus bemüht sich, wirklich verzweifelt, wie ein Ertrinkender, den Galatern diese Sachen zu vermitteln und denen zu erklären, wer zum Tisch des Herrn gehört, wer zum Familientisch dazugehört und wer nicht. Und von daher lesen wir den Text aus Galater 3, zunächst einmal die Verse 15 bis 18. Paulus hat vorher schon das Thema Abraham mit aufgenommen und erklärt, dass Abraham aufgrund seines Glaubens gerecht geworden ist und damit aufgrund seines Glaubens der Gründer dieser Familie geworden ist. Also Abraham ist ein Gründungsmitglied dieser Familie Gottes. Und das führt Paulus jetzt hier weiter. Da sagt er, Brüder, ich nehme einen Vergleich aus dem menschlichen Leben. Niemand setzt das rechtsgültig festgelegte Testament eines Menschen außer Kraft oder versieht es mit einem Zusatz. Abraham und seinem Nachkommen wurden die Verheißungen zugesprochen. Es heißt nicht, und den Nachkommen, als wären viele damit gemeint, sondern es wird nur von einem gesprochen und deinem Nachkommen. Das aber ist Christus. Damit meine ich das Testament, dem Gott einst Gültigkeit verliehen hat, wird durch das 430 Jahre später erlassene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißungen aufgehoben wären. Würde sich das Erbe nämlich aus dem Gesetz herleiten, dann eben nicht mehr aus der Verheißung. Gott aber hat durch die Verheißung Abraham Gnade erwiesen. Paulus benutzt hier einen bekannten rechtsgültigen Sachverhalt, das Testament. Das Interessante an dieser Stelle ist, dass er hier mit einem Wortspiel umgeht, und zwar, das ist auch die Schwierigkeit bei der deutschen Übersetzung. Einmal meint er im Griechischen das Testament, das wir auch als den letzten Willen oder das Testament kennen, aber gleichzeitig wird mit diesem griechischen Begriff auch das hebräische Berit übersetzt, was den Bund meint. Das heißt, Paulus sagt ja, mit diesem Testament, also mit diesem Wort, meint er einerseits den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Andererseits sagt er aber auch, das ganz normale Dokument, das dann bei einer Behörde abgegeben wird, nachdem das unterzeichnet worden ist. Dieses Testament, gleichzeitig dieser Bund, können nicht verändert werden. So wie Gott die Verheißungen gegeben hat, das, was er als seinen Willen eingetragen hat, das bleibt so bestehen. Und diesen Willen Gottes kann auch das Gesetz, das 430 Jahre später dazukommt, nicht auflösen. Das heißt, bei unserer Frage nach der Familienzugehörigkeit, nach der Mitgliedschaft, geht es darum, wer gehört in diesen Bund, in diese Verheißungen mit Abraham? Und für das Volk Israel war das klar, diejenigen, die sich an die Tora halten, also an das Gesetz, das durch Mose gegeben wurde, das ist das klare Kennzeichen dafür, dass dieser Mensch an den Tisch des Herrn gehört. Und wer die Tora nicht hält, ist ein klares Zeichen, er gehört nicht dazu. Und Paulus sagt ihnen erstmal, Moment, bevor wir dazu kommen, müssen wir zunächst einmal festhalten, Gott schließt einen Bund mit Abraham. Und dieser Bund, dieser Vertrag mit Abraham, zieht sich durch die gesamte Bibel. Das ist der rote Faden. Und auf diesen Bund kommt Paulus hier zu sprechen. Die Frage ist, was passierte damals, etwa in dem Jahr 2000 vor Christus in der Wüste Negev, in der Nacht, als Abraham die vielen Sterne gesehen hat. Da sagt Gott, so wie du die Sterne siehst, so viele Nachkommen wirst du haben. Und dieser Glaube an Gott, diese Treue Gott gegenüber, auch in völlig undenkbaren und unmenschlichen Situationen, das rechnet Gott Abraham hoch an und sagt, dafür gibt es für dich die Rechtfertigung. Weil du mir geglaubt hast in einer Situation, die menschlich überhaupt nicht begreifbar ist, bist du mir trotzdem treu geblieben und hast mir trotzdem geglaubt. Und deswegen rechne ich dir das als Gerechtigkeit an. Das heißt, dafür bekommst du die Rechtfertigung. Im Hebräischen heißt das wörtlich, einen Bund schneiden. Vielleicht ein Stückchen davon haben wir heute noch erhalten, wenn Politiker und Geschäftsführer dann ein Band durchschneiden und damit ein neues Gebäude oder eine neue Straße oder eine neue Brücke gemeinsam beschreiten. Möglicherweise leitet es sich von diesem Begriff, den Bund schneiden, ab. Meint aber damals ein Ritual, das damals durchgeführt wurde, wenn sich zwei Staaten auf ein Abkommen geeinigt haben. So wie wir ja jetzt in der großen Diskussion der Europäischen Union die großen Abkommen haben, wie viel Geld steht jetzt Griechenland zu und wie viel nicht. Und solche Verhandlungen sind dann geführt worden. Und wenn so ein G20-Gipfel abgeschlossen ist und es dann ein Dokument gibt, worauf die sich geeinigt haben, dann wurden Tiere auf die Hälfte geschnitten und auseinandergelegt. Und dann sind beide Vertragspartner damit durchgegangen, um zu zeigen, derjenige von uns, der diesen Vertrag, der dieses Abkommen bricht, mit dem passiert das gleiche wie mit dem Tier, der stirbt. So lässt Gott jetzt von Abraham Tiere auseinander trennen, um den Bund zu schneiden sozusagen. Aber bevor er mit Abraham gemeinsam hier durchgehen kann, schickt er einen tiefen Schlaf auf Abraham und Abraham verschläft diese Abmachung. Und Gott geht persönlich durch. Und damit wird deutlich, dass Gott einzig und allein für diesen Bund gerade steht und ist von Abraham überhaupt nicht abhängig. Was Abraham tut oder nicht tut, er schläft. Der Bund mit Abraham ist ein Bund, der bei Schlaf abgeschlossen wurde, weil Gott nämlich die einzige und alleinige Verantwortung für diesen Bund übernimmt. Und dieser Bund, den hat das Volk Israel für sich aufgenommen und gesagt, also wenn wir uns an die Tora halten, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass wir zum Bund gehören. Sagt Paulus, nein, ihr habt was falsch verstanden. Nicht die Nachkommen, also ihr alle, sondern der Nachkomme, für den gilt das in erster Linie. Und mit der Nachkomme ist Jesus Christus gemeint, der wahre Israelit. Und das muss für die Israeliten ein Schock gewesen sein. Denjenigen, den sie gekreuzigt haben, der Gott gelästert hat, der sich zu Gott erhoben hat, am Kreuz verflucht, er ist jetzt der wahre Israelit, der wahre, der den Bund Gottes mit Abraham weiterführt. Das können die nicht auseinanderhalten. Und das bemüht sich Paulus hier durchgehend durch den Galaterbrief, den zu erklären. Das heißt, Jesus ist der wahre Nachkomme Abrahams und durch ihn wird jetzt der Bund erfüllt. Die Frage ist, was ist denn diese Zusage Gottes? Was verspricht Gott Abraham eigentlich, was dann auch letztendlich der Gemeinde gilt? Es ist Segen. Was heißt Segen in diesem konkreten Fall? Es ist das Erbe, das wir bekommen. Und dieses Erbe, der Segen, ist die Mitgliedschaft in der Familie Gottes. Teilhabe am Reich Gottes. Der Segen Abrahams ist die Mitgliedschaft bei Gott, in Gottes Familie. Und wer ein Kind Abrahams ist, der ist auch gleichzeitig Teil der Familie und der gehört an den Tisch. Nur ist das Kennzeichen nicht das Halten der Tora, sondern Jesus Christus. Und das versucht Paulus jetzt hier den zu erklären. Wir haben ja jetzt am Montag, den 31. Oktober, gehabt und damit den Reformationstag. Natürlich haben wir den nicht vernachlässigt, sondern haben daran gedacht, wenn nicht dieses Jahr, dann auf jeden Fall spätestens nächstes Jahr. Denn es ist ein extrem wichtiger Tag für uns, die wir ja an das Evangelium glauben. Reformationstag erinnert sich zurück an Martin Luther, der vor 495 Jahren auf der Suche war nach einem gnädigen Gott. Ihm wurde beigebracht, Gott bestraft sofort. Und um diesen Strafen zu entgehen, ist er völlig hin und her gerissen. Und als er dann Lehrer wird und Professor wird, beschäftigt er sich mit dem Römerbrief und entdeckt diese Stelle aus Römer 1, Vers 17. Das ist ja dann das Turmerlebnis von Martin Luther, dass der gnädige Gott durch den Glauben zu bekommen ist und nicht durch Einhalten irgendwelcher Vorschriften. Das löst in Martin Luther sehr vieles aus. Das bezieht er dann sofort auf die Gesellschaft und hat dann, das ist der 31. Oktober 1517, die 95 Thesen an die Kirchentür geschlagen, um zu sagen, nicht der Ablass, nicht das Geld, das wir bezahlen, bringt uns in den Himmel oder an den Tisch, sondern der Glaube bringt uns an den Tisch. Das sind die 95 Thesen und daran erinnert der Reformationstag. So ähnlich haben wir das jetzt ja auch selber mitverfolgen können. Anfang Oktober war es ja dann soweit, ich habe das zum Teil im Live-Ticker mitverfolgt, einer der größten Ereignisse in der jüdischen Geschichte, und zwar der Soldat Galit Shalit wurde freigelassen. Ihr habt das ja möglicherweise auch mitbekommen. Er ist 2006, 5 Uhr morgens, überfallen worden. Er hat mit seinen Kameraden an einem Panzer den Gazastreifen bewacht. Durch einen Tunnel sind Palästinenser gekommen, haben sie überfallen, einige von den Soldaten erschossen und ihn haben sie entführt und bisher also knapp 5,5 Jahre festgehalten. Und jetzt war es soweit, dass er freigelassen wird. Nur möchte ich unsere Situation nicht mit dem Galit, dem jüdischen Soldaten, vergleichen, sondern vielmehr mit den 1027 Palästinenser. Denn für einen Soldaten wurden von Israel an Palästina 1027 palästinensische Gefangene übergeben. Zum Beispiel, da gibt es den Bericht von der Alman Tamimi, die einen Selbstmordattentäter zu einer Pizzeria brachte, ihm die letzten Anweisungen gegeben hat und dadurch sind 15 Israelis gestorben, durch diesen Anschlag. Man vermutet, dass etwa mehr als 180 Israelis seit 2000 durch diese freigelassenen 1027 Palästinenser getötet wurden. Einige von diesen, also etwa 40 Leute, hatten eine lebenslängliche Verurteilung. Und einige von denen waren schon seit über 30 Jahren im Gefängnis und werden jetzt freigelassen. Und das ist Rechtfertigung. Sie bekommen eine Begnadigungsurkunde ausgestellt, die der Regierungschef, der jüdische Regierungschef unterschreibt und sagt, ihr seid frei. Egal, was vorher gewesen ist, was ihr geleistet habt, egal, was auch später ihr leisten werdet, aber für diesen Moment gebe ich euch jetzt hier diese Urkunde, ihr seid freie Bürger Palästinas, der Palästinenser. Und das ist Rechtfertigung. Rechtfertigung sagt, wer zu Gott gehört, wer an den Tisch gehört und wer nicht dazu gehört. Die Rechtfertigung ist ein Status. Es ist eine Urkunde, die Gott unterschrieben hat, um uns zu vergeben und um uns die Möglichkeit zu geben, an seinen Tisch zu kommen. Und die Frage ist natürlich, wie kommt Gott dazu? Wie kommt es dazu, dass das so möglich gewesen ist? Und das erklärt Paulus dann in dem nächsten. Denn die Galater fragen sich, also wenn diese Urkunde durch den Glauben an Jesus ausgestellt wird, brauchen wir das Gesetz denn da überhaupt noch? Macht das Gesetz, also die Tora, überhaupt noch Sinn? Ja, dann schmeißen wir die doch weg, verbrennen wir die Tora, die brauchen wir doch nicht. Wenn sie die Verheißungen Gottes weder auflöst noch bestätigt, dann brauchen wir die doch nicht. Und dann sagt Paulus Folgendes. Warum gibt es also das Gesetz? Vers 19. Wegen der Übertretungen wurde es hinzugefügt, bis der Nachkomme käme, dem die Verheißung gilt. Es wurde durch einen Engel erlassen und durch einen Mittler bekannt gegeben. Einen Mittler gibt es jedoch nicht, wo nur einer handelt, Gott aber ist der eine. Hebt also das Gesetz die Verheißung auf? Keineswegs. Wäre ein Gesetz gegeben worden, das die Kraft hat, lebendig zu machen, dann käme in der Tat die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Stattdessen hat die Schrift alles der Sünde unterworfen, damit durch den Glauben an Jesus Christus die Verheißung sich an denen erfüllt, die glauben. Ehe der Glaube kam, waren wir im Gefängnis des Gesetzes, festgehalten bis zu der Zeit, da der Glaube offenbart werden sollte. So hat das Gesetz uns in Zucht gehalten bis zum Kommen Christi, damit wir durch den Glauben gerecht gemacht werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dieser Zucht. Also die Frage ist, brauchen wir denn überhaupt noch das Gesetz? Doch wofür hat Gott das denn erlassen? Er hat ja den Bund, seine Verheißungen hat er ja Abraham schon gegeben. Sagt Paulus ja, das Gesetz ist dafür da, damit ihr vorbereitet werdet. Das Gesetz sagt euch, in welchen Punkten ihr gesündigt habt, an welcher Stelle ihr sündige Gedanken gehabt habt, an welchen Stellen ihr sündige Worte ausgesprochen habt, an welchen Stellen ihr sündig gehandelt habt. Das macht das Gesetz fest. Und weil ihr mindestens einmal in eurem Leben dieses Gesetz gebrochen habt, steht euch der Tod zu. Und deswegen heißt es hier, ist das Gesetz auch derjenige, der uns festhält, in einem Gefängnis hält und uns den Tod bringt. Das Gesetz, also die Tora, bringt den Tod, weil es uns klar macht, dass so wie wir handeln, so wie wir denken, reden und tun, wir schuldig werden. Und damit sind wir Todgeweihte. Ich habe aber das Gefühl, dass wir nicht, dass da hin und wieder mal Missverständnisse auftreten, was das Gesetz angeht. Wir halten dann dagegen und sagen also, Gesetzeswerke oder Gesetzlichkeit beziehen wir dann auf verschiedene Regelungen, die wir hier in der Gemeinde getroffen haben. Also irgendwelche Regelungen, was die Musik angeht. Das ist aber nicht das Gesetz, von dem es hier heißt. Oder Regelungen, die unsere Kleidung angeht. Also ich würde sagen, das Thema Frau in Hose im Gottesdienst hat nichts mit diesem Gesetz zu tun. Und deswegen können wir uns auch nicht sagen, naja, dann trennen wir uns von dem Gesetz, weil wir ja nicht mehr unter Gesetz sind, also dürfen die Frauen quasi in Hose kommen. Das hat aber mit dieser Stelle hier nichts zu tun. Abgesehen davon würde ich sagen, mit den Worten Jesu, nicht das, was in uns reinkommt, sondern das, was aus uns rauskommt, ist böse. Also nicht das, was wir anziehen, macht uns rein oder heilig, sondern vielmehr, warum wir uns das anziehen. Insofern ist, würde ich sagen, bei der Kleidung die Frage nach der Reinheit, nach der Keuschheit oder auch eben nach dem Durchsetzen meines Willens, nach Rebellion, danach ist zu fragen, und das macht uns unrein und nicht, was wir uns anziehen. Aber damit haben wir immer noch nicht dieses Gesetz getroffen. Denn das Gesetz hier in dem Fall von Galater war die Beschneidung in erster Linie, dann aber auch das Halten der Speisevorschriften, wogegen der Petrus hervorgegangen ist in Kapitel 2, oder auch das Halten von verschiedenen Tagen, wie den Sabbat, was in Kapitel 4 kommt. Das waren die Probleme, die die Galater damals hatten. Und Paulus sagt, dass das Gesetz 430 Jahre später dazugekommen ist und eine Art Zuchtmeister ist. Ein Zuchtmeister war damals ein Sklave, der einen jungen Menschen im Alter von 11 bis 17 begleitet hat. Und er wird in den Bildern aus der damaligen Zeit mit einer Rute dargestellt. Also das war wirklich ein Zuchtmeister, der die Rute auch mal genutzt hat. So wird das Gesetz dargestellt. Aber das Gesetz bringt eben den Tod. Das Leben kommt durch Gott, durch die Verheißung an Abraham. Die Dauer des Gesetzes ist begrenzt. Der Bund mit Abraham ist ewig. Und so schafft Paulus hier die Vergleiche und sagt, guck, wie viel mehr der Bund mit Abraham besser ist. Gott selbst erlöst das Volk. Gott alleine erlöst das Volk. Und das Gesetz, das knechtet und tötet, damit der Glaube sprengen und lösen kann. Und ich finde ein sehr schönes Bild, davon haben wir in unserem Museum, ich bin jetzt seit etwa einem Jahr da auch mit beschäftigt oder anderthalb Jahren schon in dem Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte, wozu ich gerne natürlich auch einladen möchte. Dieses Bild, das hängt bei uns im Archiv, aber durch eine Projektwoche in der Schule habe ich mich etwas näher damit beschäftigt und fand das so eindrücklich, dass ich mir das bei mir ins Arbeitszimmer, also ins Büro gehängt habe. Dieses Bild ist an sich ein sehr schweres Bild. Also jetzt haben wir hier leider nochmal durch den Beamer einen Blaustich, sodass wir die schwarzen Ketten nicht so deutlich sehen können. Aber es ist ein schweres Bild, denn im Vordergrund sind schwarze, große Ketten, Ketten, die auch um die Felsen gehen. Und dann fließen vorne drei rote Bäche. Das Bild heißt Erlass vom 26. November 1948. Ist von einem zeitgenössischen russlanddeutschen Künstler Heinrich Broxitter gemalt und auch an das Museum übergeben worden. Und er schreibt einen folgenden Text zu diesem Bild. Die Bolschewiki haben den Kirchturm abgerissen. Die fleißigen Deutschen haben sie Angst gehabt zu verlieren. aber uns an die Steinwände in sozialistische Lager auf ewig zu ketten, haben sie nicht geschafft. Dort sind aber die Gräber unserer Vorfahren geblieben und Flüsse voll Blut, Berge voll Leid und ein Meer von Tränen. Ein sehr schwerwiegender Text. Nur mal zur Erklärung. Der Erlass vom 26. November 1948, da heißt es, Dekret, ein im Westen bislang kaum bekannter Text, Dekret des Präsidiums des obersten Sowjets der UdSSR darüber, dass die Deutschen, Kalmücken, Tschetschenen, Inguren, Balkanen, Finnen, Letten und andere in die für sie bestimmte Regionen auf ewige Zeiten umgesiedelt wurden. Das Verlassen der Ansiedlungsorte ohne Sondergenehmigung der Organe des Innenministeriums wird mit Zwangsarbeit bis zu 20 Jahren bestraft. Also ein Bild, das ein Teil der Geschichte vieler von uns ist, dass die Ketten, die Verkettung an die sozialistische Lager und den Tod da in den Steppen darstellt. Glaubensverfolgung, die Kirchtürme sind kaputt. Es hängt nur noch lose eine Glocke im Raum und das Elend und das Leid bleibt da. Allerdings der Schlüssel zu diesem Bild ist das Datum, ganz rechts in der Ecke, das jetzt schwer lesbar ist, an dem es gemalt wurde. Und zwar 1989, als eben dieser Terror gebrochen wurde, als eben das kommunistische System auseinanderbricht, als Freiheit herrscht, über die Vergangenheit Bilder malen zu dürfen, als klar wird, dass auch wieder Kirchtürme aufgebaut werden können und dass wieder evangelisiert und missioniert werden kann. Und das, finde ich, ist das Interessante und das Schöne an diesem Bild. Deswegen habe ich mir das auch ins Büro gehängt, weil das ein Zeugnis der Treue Gottes ist. So wie wir das gesungen haben, dass Gottes Treue nie aufhört. Er war treu und da kann kommen, was er will. Auch ein kommunistisches System, das dazu zählt, dass wahrscheinlich zahlenmäßig die meisten Christen verfolgt und ermordet hat, etwa 12 Millionen, dass auch so ein System auseinanderbricht. Gott hat die Macht. Und das ist das Schöne an diesem Bild. 1989 bricht das auseinander. Da sprengen sie die Ketten. Und das ist so ein bisschen auch das Bild von dem Gesetz. Das Gesetz heftet uns fest, das knallt uns fest, das hält uns fest. Aber dann kommt Jesus als der Sieger und König und sprengt diese Ketten. Das ist der Sinn des Gesetzes. Und das ist die große gute Nachricht, die wir durch Jesus haben. Das ist Evangelium. Evangelium sprengt die Ketten. Und ich habe jetzt vor einem Monat war ich auf einer Fortbildung und habe von Thomas Schiermacher gehört, also er arbeitet ja in der weltweiten evangelischen Allianz in dem Bereich der Christenverfolgung mit. Und auch hier in Deutschland ist er da sehr aktiv. Und er hat dadurch auch Kontakt zu unterschiedlichen Christen aus den unterschiedlichsten Ländern. Und er sagt, wisst ihr was, die Chinesen oder die chinesische Regierung hat Angst vor den Christen, weil die Christen das kommunistische System der Sowjetunion zum Zerbruch gebracht haben. Und warum? Weil Gott nämlich der König ist. Und das ist Evangelium. Evangelium bedeutet nicht, wie werde ich gerettet? Auch nicht erfülltes Leben, aber wie? Oder Gott kennen heißt Leben. Evangelium meint etwas, meint halt eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Aber was ist die Botschaft? Und dazu können wir den Text aus Jesaja 40 zunächst einmal lesen. Da heißt es, Zion, du Freudenbotin. Zion, du bist diejenige, die evangelisiert, die das Evangelium verkündet. Steig auf euren hohen Berg, Jerusalem, du Freudenbotin. Erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, das ist euer König. Jesaja 52, ein paar Kapitel weiter, heißt es nochmal etwas konkreter: Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König. Und das ist Evangelium. Evangelium ist: Dein Gott ist König. Gott ist der Herrscher. Durch das Kreuz, durch den gekreuzigten Jesus, ist die Macht der Sünde, ist die Macht des Gesetzes gebrochen. Durch die Auferstehung Jesu ist ein Wendepunkt in der Geschichte geschehen. Und wir leben jetzt in den ersten Tagen der neuen Weltordnung. Denn die Auferstehung ist das Zeichen der neuen Welt Gottes. Und wir dürfen schon jetzt Teilnehmer sein dieser neuen Welt Gottes durch die Auferstehung. Und durch die Erhöhung, die wir ja zur Himmelfahrt feiern, die Erhöhung Jesu, der bekommt ja dann den Namen über alle Namen, der ein König über alle Könige ist, bekommt er das Recht und die Macht, auf der Erde Heil zu vergeben. Das ist Evangelium, das ist der König. Und das war damals, als Paulus das geschrieben hat, war das eine Konfrontation gegen das politische System, so wie es damals auch zu den kommunistischen Zeiten war. Denn die Römer glaubten, dass der Kaiser der König war. Und das war das Evangelium der Römer, dass der Kaiser der König ist, der Herrscher ist. Aber Paulus sagt: Nicht ein politisches System ist König und behält die Überhand, sondern Gott bleibt der König. Und das ist die frohe Botschaft. Gott ist König. Gott sprengt die Ketten und erlöst uns. Und er teilt uns die Urkunde, die Begnadigungsurkunde, damit wir leben können. Und deswegen, sagt Paulus, ist das für uns ziemlich klar. Das erklärt er jetzt hier in diesem kurzen Text, in dem kurzen Hinweis: Ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, also Christus bedeutet der gesalbte König. Christus ist ja kein Nachname. Das bedeutet im Deutschen übersetzt Jesus der König. Also denn ihr alle, die ihr auf den König getauft seid, habt den König angelegt. Ihr habt ihn angezogen. Es gibt nicht mehr Juden oder Griechen. Darin, und das hat das Gesetz vorgenommen, die Unterscheidung. Es gibt auch keine Sklaven und Freie und nicht Mann oder Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus, in dem König Jesus. Die Wirklichkeit des Königtums ist die Einheit. Das Königtum Gottes wird dadurch sichtbar hier auf der Erde, dass wir einheitlich sind, dass wir die Einheit haben in der Gemeinde. Wenn ihr aber zu dem König Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen und damit, da beantwortete er die Frage, wer gehört an den Tisch, und damit seid ihr Erben, Kraft der Verheißung. Wir sind also, als uns das Evangelium verkündet wurde, durch die Predigt, durch das Lesen, also durch das Hören wurde uns das Evangelium, also dass Gott König ist, verkündet. Das haben wir erkannt. Und dann kommt der Heilige Geist, er schenkt den Glauben daran. Und deswegen ist dieser geschenkte Glaube durch den Heiligen Geist das Kennzeichen von den Leuten, die an den Tisch gehören. Das heißt, jeder, der glaubt, und es ist völlig egal, aus welchem kulturellen Kontext er kommt, aus welchem sozialen Kontext er kommt, aus welchem religiösen Kontext oder theologischen Kontext er kommt, wenn er bekennt, dass Jesus der König ist und seine Knie beugt, dann gehört er mit an den Tisch. Und dieser Glaube ist das Kennzeichen derjenigen, die am Tisch Gottes sitzen. Und durch die Taufe, heißt es, werden wir hineingetauft. Und ich meine, dass wir hier uns von diesen langen Abständen lösen müssen zwischen Bekehrung und Taufe. Jahre vergehen da. Ich glaube, wir müssen das wieder zusammenführen. Denn wenn wir das Evangelium, das Gott König ist, erkannt haben und uns der Geist den Glauben schenkt, dann werden wir hineingetauft in die Gemeinde Gottes. Denn sonst haben wir ja die Unterscheidung zwischen lokale Gemeinde, in die wir dann hineingetauft werden, und die globale Gemeinde, in die wir hereinkommen, wenn wir bekehrt sind. Aber ich meine, dass diese Unterscheidung zwischen lokale und Gemeinde und globale Gemeinde in der Bibel so nicht zu finden ist. Und deswegen möchte ich Mut machen, sich taufen zu lassen. Und Taufe, so wie hier Mitgliedschaft am Tisch Gottes, ist unabhängig. Mann, Frau, Bildung, theologischer Hintergrund, moralische Voraussetzungen sind nicht gegeben. Ich muss nicht darauf warten, bis ich ein astreines Leben führe, um mich taufen zu lassen. Dieses astreine Leben, das kommt nach der Taufe. Die Taufe ist der Schritt zum Gehorsam, die Verpflichtung zum Gehorsam. Durch die Taufe werde ich hineingenommen in die Königsherrschaft Gottes. Und damit wird für mich klar, dass ich mich von dem Gesetz überhaupt nicht trennen kann, sondern ich muss Gottes Willen ja ausführen. Ich möchte ja Gott loyal sein. Ich möchte ja Gott zugehören. Ich möchte ja zu dem Königtum Gottes gehören. Und damit ist es selbstverständlich, dass ich mich an seine Gebote halte. Und alles, was dann zur Konkurrenz wird, ob das jetzt das Geld ist, ob das mein Besitz ist, meine Macht, Anerkennung, egal was, dazu kommt Paulus nachher in den nächsten Kapiteln noch zu sprechen, all das bringt uns von Gott weg. Und insofern möchte ich wirklich Mut machen, sich taufen zu lassen. Beschäftigt euch mit der Taufe. Und ich meine auch, dass Taufe nicht an Alter gebunden ist. Erst ab 16 oder ab 17. Taufe, es geht ja auch nicht um Kindertaufe, Erwachsenentaufe, es geht um die Glaubenstaufe. Es geht darum, dass ich, wenn ich erkannt habe, dass Jesus der König ist, hineingetauft werde in die Gemeinde Gottes, in das Königtum Gottes und damit an den Tisch Gottes gehöre. Und dann sind wir Mitglieder der und Teil der Familie Gottes und der Siegerarmee Gottes. Und dann gilt für uns das, was Augustin so schön formuliert hat. Das haben wir uns im Teencamp immer wieder als Plakat an die Wand gehängt. Im Wesentlichen die Einheit. Denn durch die Einheit wird das Königtum Gottes sichtbar. Meine privaten und persönlichen Freiheiten, die ich durch das Evangelium, durch die Bibel auch habe, die stelle ich aber unter der Einheit. Und das ist ein ganz interessantes und spannendes Prozedere, diese Einheit zu finden und auf seine Vorteile und Privilegien und Freiheiten zu verzichten im Vorteil von dieser Einheit. Aber bei all diesen Diskussionen auf der Suche nach Einheit und persönlicher Freiheit gilt natürlich die Liebe als Gebot. Insofern schließen wir diese Frage, mit wem dürfen wir an einen Tisch? Mit dem kurzen Hinweis von Karl Barth. Er sagt, mehr ist weniger. Mehr als der Glaube ist weniger. Mehr als das Evangelium ist weniger. Und deswegen beschränken wir uns auf das Evangelium und freuen uns, dass wir jetzt Teil der Familie Gottes sind, dass wir zur Familie gehören. Und dann gilt am Tisch folgende Regel, im Wesentlichen die Einheit, im Nebensächlichen die Freiheit, in allem aber die Liebe. Lass uns Gott nun danken für diese gute Nachricht, dass er der König ist. Lass uns ihn bitten, dass er uns zeigt, in welchen Punkten wir noch Konkurrenz aufgebaut haben zu Gott und wir anderen gehorsam sind und nicht Gott gegenüber. Und lass uns Buße tun, lass uns das Gott bekennen und uns nach der Einheit ausstrecken. Lass uns miteinander beten.